Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen zu Einfach unterrichten. Heute zur Ausgabe 26 von Klasse leiten mit dem Titel Gute Fragen. Und eine der Mitherausgeberinnen ist Frau Professorin Ina Kaul. Sie war lange Dozentin für ErzieherInnen. Sie beschäftigt sich mit den didaktischen Fragen, also was ist guter Unterricht für Erwachsene? Und hat promoviert zur Genese von Bildungsvorstellungen, also was ist Bildung? Ihr Mann sagt über sie, sie ist nie ohne Laptop unterwegs und Arbeit ist ihr Hobby. Herzlich willkommen, Ina Kaul.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Jetzt muss ich Sie natürlich als erstes fragen, was ist Ihre Lieblingsfrage, da Sie ja selber Erfahrung im Unterrichten haben?
Eine, wie ich finde, gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ich würde sagen, im unterrichtlichen Kontext, also in dem Rahmen, in dem ich Studierende quasi ausbilde, beziehungsweise auch früher ErzieherInnen qualifiziert habe. In diesen unterrichtlichen Kontexten habe ich gerne danach gefragt, wenn eine Antwort schon kam sozusagen, können Sie das noch mal genauer beschreiben? Oder eine zweite Frage, die mir immer wieder unter den Nägeln brennt, was heißt das eigentlich für die pädagogische Praxis? Also für die Praxis in der Kita zum Beispiel oder wenn ich im Kontext eines Seminares lehre, dann für die soziale Arbeit. Das ist mein Feld. Also was heißt das für Ihre pädagogische Praxis?
Was bedeutet das für die pädagogische Praxis von Lehrkräften? Wie könnten die diese Frage anwenden?
Hintergrund ist vielleicht, warum ich solche Fragen gerne stelle, dass ich mir damit erhoffe, dass die SchülerInnen oder Studierenden mehr ins Nachdenken kommen, was sie wirklich mit ihren Antworten meinen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man generell im unterrichtlichen Kontext oder auf den Unterricht transferieren kann, nachzuhaken. Also tatsächlich versuche es anders zu beschreiben oder wie könnte man das noch beschreiben oder benennen? Fällt euch mehr ein? Woran denkt ihr, wenn ihr an diese Antwort hört? Also dieses immer weiter drüber nachdenken und dadurch in die Tiefe kommen.
Also mehr in die Tiefe fragen, als in die Breite gleich zum nächsten zu gehen.
Ja, das wäre, glaube ich, so mein Ansatz tatsächlich, ja.
Und das ist sicherlich was, was im Unterricht auch gut funktioniert. Also wenn ein Schüler zum Beispiel etwas antwortet, dann die anderen zu fragen, wie kannst du das mit eigenen Worten sagen, was der XY jetzt gesagt hat. Ja, ja, sehr schön, danke. Was sind denn dann gute Fragen? Sind es die Fragen, die in die Tiefe gehen? Die Ausgabe heißt ja gute Fragen.
Wahrscheinlich sind beide Richtungen. Ich fand das gerade ganz spannend, wie Sie das in die Tiefe und die Breite differenziert haben. Wahrscheinlich ist beides wichtig. Ich denke, in die Tiefe zu gehen hat auch den Vorteil, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was ich mit meiner letztlich auch Sprache ausdrücke. Das ist ja das Medium, mit dem wir in der Regel auch im unterrichtlichen Kontext uns ja miteinander kommunizieren, uns unterhalten und da an den Kern der Sache heranzukommen und gleichzeitig darauf gibt, würde ich sagen, das Heft auch durchaus vielfältige Antworten, kann es gelingen, über solche tiefer gehenden Fragen den Standort der SchülerInnen abzurufen, sozusagen. Aus welcher Überlegung heraus, aus welchem Wissen heraus stellen Sie Fragen? Und von da aus sozusagen weiterzugehen.
Ja, eine Vermutung von mir ist, dass man ja nur nach etwas fragen kann, von dem man schon eine Ahnung hat. Ich frage ja nicht nach etwas, wovon ich noch nie gehört habe. Liege ich da richtig?
Ich glaube ja. Ich glaube, wir brauchen immer ein sogenanntes Vorwissen, um Fragen zu stellen. Sonst ja, würden wir uns fraglos der Welt hingeben, sozusagen. Von daher, ja, Vorwissen ist wichtig. Und trotzdem wäre meine innere Haltung im Unterricht immer daran orientiert, sich gemeinsam auf Antwortsuche zu begeben und mich selber beispielsweise von Fragen und Antworten auch überraschen zu lassen. Also es gibt sicher im Unterricht auch Situationen, wo wir quasi diese Antwort noch nicht wissen oder antizipieren können und das auch offen zu legen. Also in einer eigenen Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Was denkt ihr?
Der Titel Gute Fragen legt ja nahe, es gäbe auch blöde Fragen. Gibt es für Unterrichtssituationen doofe Fragen?
Ich glaube ja. Jetzt fragen Sie bestimmt gleich, welche.
Wie gut Sie mich schon kennen.
Ich überlege gerade, was blöde Fragen sind. Weil mir begegnet das tatsächlich oft. Auch ich stelle immer wieder blöde Fragen, wo ich mich nach der Formulierung oder nach dem Aussprechen, wo ich so merke, Mist. Also blöde Fragen, glaube ich, sind auch Fragen, die zu komplex in ihrer sprachlichen Konstruktion sind. Also wo ich beim Fragen stellen merke, dass die Frage nicht gut formuliert ist und ich sie immer weiter formuliere.
Es gibt auch ein Fragesetting, daran erinnere ich mich aus meiner Schulzeit, aber auch aus heutigen Seminaren teilweise noch. Dieses fragend entwickelnde, man hat das Gefühl, die Lehrkraft weiß, wo sie hin will und fragt jetzt nur die richtigen Antworten ab. Man wird so wie der Ochs am Nasenring hin und her gezogen. Wie kann man das erläutern? Was ist daran blöd?
Ich nenne das gerne die Ostereierfrage, weil sie vielleicht auch passend zur Jahreszeit, wenn der Podcast erscheint, weil sie genau wie Sie beschreiben, versuchen SchülerInnen oder werden in diese Situation fast schon gedrängt, genau die richtige Antwort zu geben, die die Lehrkraft quasi haben möchte.
Ja.
Und das bringt keiner Seite eigentlich was, beziehungsweise Lehrkräften könnte es suggerieren, Wissen eben abzufragen, wobei das einfach nur Reproduktion ist, also schlicht und ergreifend Wiedergabe und eben nicht dieses vertiefte Denken.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für Bildungskontext, und Schule ist ja ein ganz wesentlicher Bildungsort, fatal, nur solche Fragen zu stellen. Und trotzdem passiert es allen, glaube ich, immer wieder. Also man ist davor nicht gefeit.
Wenn also mein Anteil, mein Beitrag als Antwort auf die Frage gar nicht wirklich gefragt ist, sondern schon vorgegeben ist, dann merke ich, bin ich leicht verstimmt.
Ja, das, ich glaube auch, dass das SchülerInnen einfach in schwierige Situationen bringt. Also Sie haben das so schön mit dem Ochsen beschrieben. Ich stelle mir dann auch immer einen Hasen vor, dem eine Möhre vor die Nase gehalten wird und der hinterher hoppelt. Das wäre nicht mein Anspruch von Unterricht. Ich glaube, solche Fragekontexte gibt es und sind sicher auch wichtig, aber vielleicht hilft es ja, das auch transparent zu machen. Also wenn ich zum Beispiel an klassischen Unterricht in der Fremdsprache denke, kann das ja sinnvoll sein zu sagen, okay, ich möchte mit euch ein Vokabeltraining machen und frage Vokabeln ab. Das sind ja letztlich geschlossene Fragen. Und dann ist es auch, hat es seine Berechtigung, würde ich sagen. Und von daher ist es, könnte ich mir vorstellen, hilfreich, transparent zu machen im Unterricht, was ich mir dabei denke als Lehrkraft, wenn ich solche Fragen stelle.
Und diese Transparenz würde ja einzahlen auf die Beziehung. Es gibt ja Fragen, die sind sehr sachorientiert und gleichzeitig determinieren wir vielleicht, in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Also frage ich von oben herab, frage ich wie im Verhör oder frage ich tatsächlich offen interessiert. Das würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen ausprobieren, Frau Kaul.
Okay.
Und zwar habe ich an ein Experiment gedacht. Ich habe davon gelesen, im Umfeld meiner systemischen Ausbildung und ich kann es nicht mehr genau lokalisieren. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Maria Arz war, die Martha Mehl-Begründerin. Jedenfalls habe ich folgendes Narrativ gehört. Eine Pädagogin hat einen Workshop gegeben für jugendliche Straftäter, männliche Jugendliche im Alter von 15 bis 17,5 und hat die gefragt, was würdet ihr gerne schaffen? Was möchtet ihr erreichen? Und dann haben die Jugendlichen gesagt, sie möchten gerne ein Mädchen kennenlernen. Das war übereinstimmend ihnen ein ganz wichtiges Thema. Und dann hat die Pädagogin gesagt, okay, ich bringe euch eine Methode bei. Und zwar heißt die die 10 Fragen. Man stellt also eine Frage und daraufhin die Anschlussfrage und daraufhin die Anschlussfrage. Und wenn man das 10-mal schafft, verändert das etwas in der gemeinsamen Kommunikation. Und das möchte ich gerne mal mit Ihnen probieren.
Okay. Spannend.
Probieren wir es mal aus.
Ja.
Also, die erste Frage heißt: Arbeit ist Ihr Hobby. Was macht Ihnen dann so viel Spaß? Was machen Sie am liebsten am Laptop?
Schreiben und denken tatsächlich. Ich habe das im Laufe meiner Promotionsphase festgestellt, dass mir das Freude bereitet, tiefer in die Materie einzusteigen, was mir als Lehrende in der Fachschule für Sozialpädagogik oft nicht so vielleicht geglückt ist oder ermöglicht wurde, weil es einfach eine Breitbandausbildung ist, für die ich gelehrt habe sozusagen. Und da hatte ich oft nicht so Zeit, mich vertiefter an die Dinge einzudenken. Von daher mag ich das am Laptop, weil ich schreibe und lese am Laptop, da über Dinge nachzudenken, tiefer reinzugehen.
Erzählen Sie doch mal einen Glücksmoment, wo das gelungen ist, so tief reinzugehen.
Tatsächlich ein kürzlicher Moment sozusagen, wobei das bestimmt schon wieder ein Jahr her ist. Ich habe mit einer lieben Kollegin aus der Hochschule Neubrandenburg mich der Frage der Hochschuldidaktik gewidmet und dort auch einen Grundlagenbeitrag zum fragendorientierten Unterricht geschrieben und mich viel mit Dewey auseinandergesetzt, auch mit Unterricht, Beziehungsarbeit, die Sie schon ansprachen, und überlegt, was braucht es, um Bildung zu ermöglichen in Lehr-Lern-Kontexten? Und welche Fragen sind möglicherweise hilfreich dafür? Oder warum ist es eben wichtig, als Lehrkraft eine fragende Haltung zu haben? Aus diesem Grundlagenbeitrag ist auch der Beitrag in Klasse Leiten sozusagen mitgespeist. Und beim Schreiben dieses Beitrags, für den ich mir, ich glaube, so 2 Monate Zeit genommen habe, ist das wie so ein Flow-Effekt und es kribbelt sozusagen im Gehirn und in den Fingerspitzen, wenn ich so Aha-Momente habe oder wenn mir es gelingt, gute Formulierungen zu finden, wenn ich den Eindruck habe, beim späteren Lesen des Beitrags, um ihn nochmal zu korrigieren oder zu schärfen, wo ich so denke, wow, das liest sich aber gut oder das ist interessant. Da kann ich anschließen, und weiter drüber nachdenken, das selber ausprobieren. Genau, das sind so Momente.
Und diese Aha-Momente, hatten Sie die früher schon oder erst seitdem Sie so intensiv akademisch arbeiten?
Tatsächlich würde ich sagen, erst im akademischen, in der akademischen Weiterqualifizierung hatte ich viele Aha-Momente. Ich habe mich mit biografisch narrat oder anhand des biografisch narrativen Interviews dem Leben von kindheitspädagogischen Fachkräften gewidmet und hatte unglaublich viele Aha-Momente im Interview führen selber, aber dann auch später, wenn man sich das Tonmaterial anhört und Entdeckungen macht, wie spannend ein Leben sein kann und was das für pädagogische Praxis bedeutet.
Was genau interessiert Sie an Bildung so sehr, dass Sie da echte Glücksmomente produzieren können?
Ich glaube, das hängt ein bisschen mit meiner eigenen Biografie zusammen. Ich habe vor langer Zeit soziale Arbeit studiert und erlebte das damals schon und auch heute als Lehrende in diesem Bereich, dass soziale Arbeit oft mit einer mit Hilfe assoziiert wird, als helfende Profession gilt. Und ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, soziale Arbeit hat einen unglaublichen, bedeutsamen Bildungsanspruch. Vielleicht, das sei an dieser Stelle ein bisschen ketzerisch gesagt, manchmal mehr als Schule, weil es umfassender ist. So meine, ja, meine Einschätzung, ohne das klassische Schulsystem sozusagen, also ich komme ja aus der beruflichen Bildung, ohne das klassische Schulsystem von innen zu kennen. Und ich glaube, Bildung bringt Aha-Momente, zu verstehen, woher man kommt, wohin man gehen will, und was sozusagen das eine mit dem anderen zu tun hat.
Okay, ich würde an der Stelle mal bei dem Experiment einen Punkt machen. Ich glaube, ich habe so an die 5 Fragen gestellt. Hat das für Sie was verändert, dass ich mit meinen Fragen Ihrem Erzählfluss gefolgt bin?
Ja, sehr, weil ich mich ernst genommen und anerkannt gefühlt habe. Und ich glaube, das hat etwas mit unserer Beziehung gemacht. Ohne dass wir uns eigentlich näher kennen, fühlte ich, dass ein echtes Interesse da ist.
Ja, das kann ich für mich bestätigen. Mein Interesse war total geweckt und ich würde gerne immer weiter da anknüpfen. Also das ist ja vielleicht was, was sich für Unterricht übertragen lässt oder für Situationen mit SchülerInnen, mit denen man besser in Kontakt kommen möchte. Dem Erzählfluss zu folgen, den das Kind oder der junge Mensch anbietet.
Ja. Ohne, vielleicht ist das eine Gefahr, ohne dabei so einen Vorführeffekt zu produzieren und dem Gegenüber immer Raum zu lassen, auch nicht antworten zu dürfen. Also ich glaube, das ist wichtig, der gegenseitige Respekt sozusagen vor der anderen Person, um ja auch die Komfortzone, die Wohlfühlzone da des Gegenübers nicht zu durchdringen, gerade im schulischen Kontext, wo wir ja, auch wenn wir das vielleicht nicht so wollen, in einem hierarchischen Setting sind.
Ja. Okay, also wir haben die Sachfragen und die beziehungsstiftenden Fragen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Wie lassen sich denn, um die Fragerichtung mal umzudrehen, wie lassen sich denn Kinder oder Lernende ermutigen, selbst Fragen zu stellen? Manchmal, wenn man in ein neues Thema einsteigt, sind noch gar nicht so viele Fragen da. Wie kann man dazu ermutigen?
Ich glaube, wichtig ist die grundsätzliche Haltung der lehrenden Person, die sich ja nicht über eine Unterrichtsstunde herstellt, sondern das gemeinsame Unterwegssein. Und wenn SchülerInnen merken, da ist ein echtes Interesse dahinter, also ein echtes interessiert sein an den SchülerInnen. Und ansonsten könnte ich mir gut vorstellen, so Fragen zum Einstieg zu stellen, woran erinnert euch das? Wenn ihr das seht oder hört, an was denkt ihr? Also eher so assoziative Aspekte. Das bedeutet aber auch, dass ich offen sein muss, wenn auch noch so das für mich Entfernteste kommt sozusagen, also mit dem ich nicht gerechnet habe, das nicht ad acta zu legen für meinen folgenden Unterricht, sondern es möglicherweise aufzugreifen.
Also tatsächlich offen zu sein in der Erwartung an die Antworten
Ja,
und nicht
ja.
eine richtige Antwort schon im Kopf zu haben.
Ja, wobei wir das ja oft haben. Ich habe das im Unterrichtskontext immer dort gemerkt, wo wir Klausuren schreiben mussten, die ja logischerweise mit Fragen einhergehen. Und ich festgestellt habe, dass manche SchülerInnen ganz spannende Antworten gegeben haben, die in meinem Erwartungshorizont nicht aufgetaucht sind. Und wo ich selber merke, da kann ich lernen und das mit aufnehmen und auch dafür im Schulkontext eben Punkte geben oder Häkchen setzen.
Ja, das erscheint mir sehr hilfreich, assoziativ sich einem neuen Thema anzunähern. Mir fällt dazu ein, Astrid Kaiser im Sachunterricht der Grundschule, die zum Beispiel so einen Milchaufschäumer, es gibt doch diese mechanischen Milchaufschäumer, die man so dreht, da ist eine Kurbel dran und unten drehen sich dann die beiden Rührstäbe. Dieser Kasten, in den die Kurbel reinführt, den hat sie zeichnen lassen. Sie hat Kinder gefragt, vermute mal, was denkst du, wie es in diesem Kasten aussieht, dass unten sich die beiden Rührstäbe drehen? Und das war sehr interessant, was dabei rauskam. Also wenn wir tatsächlich vielleicht die Bilder, die Vorstellungswelt, das Vorwissen, wenn wir das noch besser anzapfen könnten, das könnte ja vielleicht Mut machen für mehr Fragen.
Ja, und dann glaube ich, können genau diese Aha-Momente auch entstehen. Also auch bei SchülerInnen zu merken, ach, das ist ja spannend oder ach, das habe ich gar nicht gedacht, dass das so aussieht.
Und wenn das funktioniert wie bei Ihnen, dann könnten daraus echte
Das
Glücksmomente
wäre
werden.
schön. Also ist eine schöne Vorstellung, darüber nachzudenken, wenn Schule glücklich macht.
Wir kommen schon zum Ende. Meine letzte Frage ist, was war heute in diesem Interview eine gute Frage für Sie?
Ich würde sagen, die Eingangsfrage. Also selber nachzudenken, was ist eigentlich meine eigene Lieblingsfrage, die ich im Unterricht gerne stelle und warum? Also sich da ja, drüber Gedanken zu machen, zu reflektieren und ja, tiefer reinzugehen in den eigenen unterrichtlichen, didaktischen Horizont.
Die Frage kam mir deswegen, weil es ein Buch gibt, was so heißt. Was ist eigentlich Ihre Lieblingsfrage? Frage
Ja.
für Moderation und Training von Amelie Funke. Es gibt auch ein tolles Buch von Antje Damm für Kinder. Frag mich, heißt das. Mit vielen schönen kleinen und großen Fragen, die man quer durch viele Altersstufen einsetzen kann. Da stehen dann solche Fragen drin wie, was macht dich traurig? Oder was kannst du besser als deine Eltern?
Muss ich mir anschauen.
Vielen Dank, Frau Kaul.
Danke ebenfalls.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.